Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier im Studio von der Theatergruppe Szenario. Harald, Thomas und Nils, hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Theatergruppe Szenario, habe ich mir sagen lassen, gibt es schon eine ganze Weile, ihr habt schon 22 Stücke inszeniert in der Summe.
Was haben wir gesagt eben? 22.
Ja, das 23. ist jetzt das 23. genau.
Das ist das 23.
Und die Theatergruppe genau. Gibt es seit 2005.
Ganz schön lange. Ja, wie seid ihr damals dazugekommen? Wie hat das alles angefangen?
Also bei mir war es so, dass ich länger schon eine Theatergruppe gesucht habe und mein Bekanntenkreis sehr stark mitgesucht hat, weil ich nämlich, wenn ich nicht Theater spiele, dann bin ich sehr nervig und unausgeglichen und dann hatten die alle sehr großes Interesse daran, mir da zu helfen und dann wurde ich auf einer Party von einem wildfremden Typ angelabert, der gemeint hat, hey, du suchst doch eine Theatergruppe und ich so, ja. Und dann hat er gemeint, da, die Mesi, die ist in der Theatergruppe und die suchen noch jemanden, der da mitspielt und ich, okay. Und die Mesi saß zu dem Zeitpunkt als Meer verkleidet, weil es war eine Standparty, unter einem Tisch und hat einen Muffin gegessen. Und da dachte ich, okay, dann labere ich die jetzt mal an. Und das habe ich glücklicherweise gemacht und seitdem bin ich dabei.
Und als was warst du verkleidet?
Ich war ein VIP-Tourist, all-inclusive.
Am Meer. So, das war der Gründungsmythos von Szenario. Sehr schön. Wie war es bei euch? Wie seid ihr dazugekommen?
Ja, ich bin mehr oder weniger reingestolpert. Ich habe auch mit dem Kumpel eine Theatergruppe gesucht und dann habe ich einfach überall Mails rausgeschickt und der Thomas hat fälschlicherweise uns eingeladen, obwohl sie schon voll waren. Aber ja, eins hat zum anderen geführt und jetzt sind wir doch dabei.
Was heißt schon
immer
voll?
Noch vorgehalten?
Habt ihr eine Obergrenze? Das Boot, das Theaterboot ist voll?
Ja, es wird ja immer ein Stück inszeniert gerade und dann sucht man halt so lange, bis das Ensemble für das Stück quasi befüllt ist.
Wir können bald nur noch Ben Hur oder solche Sachen in Größenordnung inszenieren, weil wir einfach so viele sind inzwischen.
Wie war dein Weg zum Szenario, Nils?
Ja, ich habe keine Theatergruppe gesucht. Ich bin über einen Kumpel, der da mitgespielt hat, mitgenommen worden. Und dann haben die gesagt, da fällt jemand aus, da fällt ein Hausmädchen aus an einem Abend für Ernst sein ist alles von Oscar Wilde. Und dann haben die gesagt, machen wir kurzerhand einen Butler draus diesen Abend und ja, machst du mit. Und seitdem habe ich irgendwie den Ausgang nicht mehr gefunden.
Und so. Inszenierst du jetzt auch selber? Ist es bei euch so, wie organisiert sich das? Wer wählt Stücke aus und wie entscheidet sich auch, wer dann inszeniert und die Rollen findet?
Also meistens ist es so, dass keiner so richtig Regie führen will. Das dauert immer eine ganze Weile, bis sich dann jemand gefunden hat. Und wenn sich dann aber einer entschieden hat, dann hat der meistens schon ein paar Stücke im Kopf zur Auswahl. Und wie gesagt, es richtet sich wirklich viel danach, wie viele Rollen zu verteilen sind, weil wir inzwischen 17 Rollen pro Stück zu besetzen haben, damit alle was zu tun haben. Und da schränkt die Wahl da so ein bisschen ein. Und ja, es findet sich irgendwie doch immer wieder jemand, der dann die Regie übernimmt.
Also das ist aber euer Grundprinzip, dass alle dann irgendwie auch mit Rollen versorgt werden müssen.
Eigentlich ja, wir haben ein Stück pro Semester traditionellerweise immer rausgehauen und jetzt hat sich's aber so eingebürgert, dass man zwischen den Semestern oder zwischen diesen zwei Stücken immer noch eigentlich jetzt erst seit zwei Stücken so ein Zwischenstück einschiebt, wo sich die Leute, die wirklich ein konkretes Stück haben, mit nicht so vielen Rollen dann verwirklichen können. Unter anderem bei dem, was ich jetzt inszeniere, nämlich der Toskana-Therapie. Da gibt es, was sollte ich jetzt eigentlich aus dem FF wissen?
Neun
Rollen, danke Harald. 9 Rollen. Und da konnten dann natürlich nicht alle mitmachen.
Aber als Zusatzstück ist es dann auch mal in Ordnung.
Genau.
Du hast gesagt, du bist nicht ausgelastet, wenn du nicht Theater spielen kannst. Was treibt dich da? Was ist das Theaterspielen für dich?
Also ich selber merke das mit dem nicht ausgelastet nicht so, aber wenn das Feedback aus meinem Umfeld ist, dann schon, dass ich dann quasi im Privatleben anfange einfach zu spielen, wenn ich es nicht auf der Bühne darf. Und ich kann schon verstehen, dass das wahrscheinlich dann zwischendurch immer wieder sehr nervig ist. Ich weiß nicht, es ist, wenn man auf der Bühne steht und so andere Charaktere annimmt und dann sieht auch, wie das Publikum drauf reagiert, ich kann es eigentlich mit wenig anderem vergleichen. Das ist schon sehr irgendwie auch eine magische Interaktion, die da passiert. Und wenn man dann noch eine gute Rolle hat und einen richtig krassen Charakter und danach einen die Leute dann noch so komisch angucken, das hat schon was.
Also auch eine Art von Selbstverwirklichung?
Auch so ein bisschen, ja. Man kann halt auch Sachen ausloten an Charakteren, die man nicht selber hat. und die dann mal so quasi öffentlich mal rauslassen. Ich weiß nicht, es klingt dann alles ein bisschen therapeutisch wahrscheinlich, aber ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht. Also jetzt kann ich sowieso nicht mehr aufhören, weil jetzt darf ich ja auch inzwischen bin ich ja ewig bei dieser Theatergruppe jetzt mit dabei und habe die auch alle lieb gewonnen und so. Und ich habe mal ein, zwei Semester nicht mitgespielt und dann saß ich dann schon immer so am Rand und dachte, ja.
Also ihr seid so eine große Familie, eine verschworene Gemeinschaft.
Wir sind so eine richtig dufte Truppe. Wir sind so ein richtig Knorkerhaufen. Ja. Doch, kann man doch so sagen, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, wenn er selber drüber lacht, lachen alle mit. Wie war es bei dir? Was treibt dich an beim Theaterspielen?
Ehrlich gesagt, es ist ein sehr guter Ausgleich so zu diesem kargen Uni-Alltag und was man sonst so macht. Und dann kommt man ins Theater und kann währenddessen einfach irgendwie alles ausblenden. Kann sich austoben, ein bisschen Sachen ausprobieren. Und ich denke, wenn man das nicht professionell macht, sondern so ein bisschen laienhaft, wie wir das machen, ist immer die Gemeinschaft wichtig und die passt irgendwie bei uns einfach. Also jeder versteht sich mit jedem und ja, man hat einfach so seinen Abend, seine Leute und das ist einfach super.
Kreativität versus Wissenschaft?
Ja, so ein bisschen, genau. Das muss ich im Lot halten, ja.
Nils, von dir weiß ich, du bist eigentlich schon ausgelastet mit deinem Beruf, weil du ja nicht studierst, sondern Landschaftsgärtner bist. Was treibt dich dann zum Theaterspielen? Du brauchst keinen Ausgleich sozusagen, oder ist es auch da ein Ausgleich?
Ja, es ist ja was ganz anderes. Also es ist ja keine körperliche Arbeit und es ist mehr Kopfarbeit einfach. Und ich glaube, dass es das ist. Als ich angefangen habe, habe ich allerdings noch studiert. Ich weiß nicht wirklich, was mich dazu treibt. Es ist so ein bisschen, wie gesagt, ich habe den Ausgang nicht gefunden und ich kann es nicht in Worte fassen. Also das ist natürlich wirklich was ganz Besonderes. Gerade an diesem einen Abend, wo ich da damals angefangen habe und ausgeholfen habe und überhaupt keine Ahnung davon hatte. Dieses Ganze, es hat so was Heiliges davor schon, in die Kostüme gehen und dann sich aufwärmen und dann diese Schminkerei und so. Und dann kommt man raus. Also es ist im kleinen Hörsaal der alten Anatomie und der sieht, wenn wir ihn gestaltet haben, komplett anders aus. Das ist schon mal was. Also man sieht den Hörsaal wochenlang in seinem normalen Zustand und dann irgendwann baut man auf und es sieht komplett anders aus. Dann ist das Licht vollkommen anders. Und wenn man dann, der Moment, wo man dann rausgeht von hinter der Bühne, das ist so ein Rondell, das ist so ein anatomischer Hörsaal, wo wie so ein Amphitheater, wo die Ränge rund im Kreis, in Kreisform nach oben gehen. Und dann kommt man raus und dann steht man da und hat nur Licht im Gesicht und es ist unglaublich heiß und ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Das ist, also in dem Moment ist irgendwas passiert.
Wie so ein Gladiator. Dann,
wie ein Gladiator im Prinzip.
Genau. I'm not entertained.
So, ja.
Brot und Spiele.
Brot und Spiele, genau. Also ist, keine Ahnung, das ist irgendwas, das hat mich dann gepackt und nicht mehr losgelassen.
Wie funktioniert es denn so mit eurem den Alltag? Dann ihr habt zwei Stücke oder anderthalb pro Jahr und macht dann irgendwie, ja, das ist ausgewählt. Wie ist der Probenprozess und so weiter und so fort, wenn ihr dann mal einen Regisseur habt?
Also das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um sich erstmal bei der alten Anatomie zu bedanken, die uns diesen Hörsaal zur Verfügung stellen. Und dieses Semester war es jetzt zum Beispiel so, dass wir 2 Tage für das große Stück hatten und 3 Tage für das kleine, weil das ja jetzt vorher aufgeführt wird. Und das heißt, wir haben quasi jeden Abend komplett belegt, dann teilweise noch an den Wochenenden, dann bei den Aufführungen in der Woche müssen die sich dann für den Saal auch nichts anderes mehr vornehmen, weil wir dann unseren ganzen Krempel drin stehen haben und so. Also die kommen uns da schon sehr, sehr entgegen. Das ist sehr nett. Ja. Und
also ja, vielen Dank, alte Anatomie und alle dort Beteiligten. Ehrlich.
We love you. Und die Proben, also ich meine, Semesterferien passiert immer ziemlich wenig, weil dann noch vom letzten Stück noch so ein Theaterkater quasi am Start ist und dann irgendwann, wie gesagt, findet sich jemand. Es gab auch schon Fälle, wo sich sogar 2 um die Regie ein bisschen geprügelt haben. Also es ist nicht immer so, dass man erstmal noch ewig lang suchen muss, bis sich jemand opfert.
Oder zu 2 Regie gemacht haben.
Ja, genau. Und die da sagen dann halt hier, erstes Treffen und wir stellen das Stück vor und welche Rollen könntet ihr euch vorstellen, dann je nachdem, wie die, und dann geht es schon sehr los, dann wird es sehr individuell, je nachdem, wie die Regie drauf ist, ob dann die Rollen einfach zugeteilt werden oder ob es dann so einen offenen Prozess gibt, wo jeder dann sich da so irgendwie...
Du wolltest jetzt nicht Krieg sagen.
Es gibt auch die Regie, die sagt, hier sind die Rollen, ich mache jetzt das Licht aus, wer am Ende noch steht. Nein, aber es ist, ja, und dann geht es sehr, sehr nach dem individuellen Charakter der Regie. Also es gibt halt mehr Autoritäre, es gibt mehr so, die alles irgendwie erstmal diskutieren wollen. Es gibt welche, die in das Stück erst selber noch reinfinden müssen. Es gibt welche, die haben schon ultra konkrete Vorstellungen, wie das aussehen soll. Ja. Und dann treffen wir uns dann immer abends. Normalerweise haben wir einen festen Wochentag und den Rest muss man dann verhandeln mit den Leuten, ob sie Zeit haben. Es gibt Probenwochenenden, das sind so normalerweise 2 bis 3 pro Stück, wo dann an dem Wochenende sonst auch nicht mehr viel anderes läuft. Das heißt, man könnte theoretisch noch was anderes machen abends, aber die meisten haben dann auch nicht mehr so die Energie. Das heißt, wir gehen dann alle zusammen noch weg. Und dann sind die Aufführungen und das ist dann auch nochmal ein Probenwochenende, Generalprobe, 1 Tag Pause und dann 5 Tage Aufführung.
Vom 14. bis zum 18. steht es jetzt an. Wie weit seid ihr?
Gute 50%, oder?
Ja, das ist gute Frage. Also ganz gut, das läuft schon ganz gut, würde ich sagen. Aber in den letzten Tagen passiert immer noch sehr viel. Wir haben jetzt noch ein Probewochenende. Heute Abend beginnt und da muss noch ein bisschen was passieren. Aber im Prinzip würde ich sagen, fast das, oder?
Ja,
oder?
Der Nils ist jetzt halt ganz böse in der Klemme, weil er kann ja jetzt einerseits nicht sagen, dass schon alles steht, weil dann stecken wir uns nicht mehr an. Aber andererseits hören ja ganz viele Leute zu, die vielleicht kommen wollen. Und die dürfen ja natürlich nicht denken, dass wir jetzt noch hier dilettantisch rumstoffeln.
Ja, also, vor allem habe ich nach Wochen irgendwie den Überblick verloren. Also ich kann nicht wirklich, es ist echt schwer einzuschätzen, an welchem Punkt man inzwischen ist und so. Und weil es auch eine ganz andere Perspektive ist. Normalerweise stand ich immer unten in diesem beschriebenen Rondell und habe nach oben zur Regie geguckt und das ist eine ganz andere Rolle jetzt. Jetzt sitze ich oben und also ist schwer zu sagen. Es wird schon klappen, es hat immer geklappt.
Die Stücke waren immer so, wie sie jetzt sind zu diesem Zeitpunkt. Also das passt schon.
Ja. Ja. War so, ne?
Ja.
Oh, danke.
Wo man nicht mehr oben und unten sieht und nicht mehr vorne noch hinten. Ja. Die Betriebsblindheit ist irgendwann schon. Mal irgendwie schon vorherrschend. Aber das Stück, die Toskana-Therapie von Robert Gernhardt.
Genau.
Warum das?
Mir ist das Stück halt in die Hände gefallen und das wollte ich direkt machen. Ich fand das witzig, das war anders als andere Theaterstücke. Also es ist wirklich... es hat sehr viel Albernheiten drin. Ich habe das in der Situation gelesen, die in dem Buch, in dem Stück auch beschrieben wird, nämlich ein Essen in der Toskana am Tisch mit mehreren Leuten. Und in der Situation war ich, als ich das Buch gelesen habe, saß ich eben an so einem Frühstückstisch und die Gespräche um mich rum liefen ab und irgendwann konnte ich nicht mehr unterscheiden, ob ich das gerade lese oder ob das gerade wirklich neben mir passiert. Weil die Leute so gut beobachtet sind. Also diese Fraktion der Toskana, der deutschen Toskana-Touristen, das ist ja ein ganz besonderer Menschenschlag. Das ist schon sehr gut beobachtet von Gernhardt und da auch sehr witzig beschrieben.
Kannst du mal kurz die Rahmenhandlung vielleicht noch beschreiben?
Also es geht darum, dass es ein Akademiker-Ehepaar, Karin und Gerhard, er ist an der Universität angestellt und sie ist Grafikerin. Ihren Jahresurlaub in der Toskana verbringen in einem Haus eines befreundeten deutschen Psychotherapeuten namens Dieter. Und Dieter lässt sie dort wohnen jedes Jahr für den Urlaub unter der Bedingung, dass sie keine Gäste aufnehmen dürfen. Und das geht schon mal gründlich schief, weil da nistet sich sofort, oder es hat sich schon mit Beginn des Stückes, hat sich schon seit geraumer Zeit ein amerikanischer Schriftsteller, möchte gern Schriftsteller, eingenistet, der sehr nervig ist, dargestellt von Harald. Und dann kommen immer mehr Leute, die sich da als Gäste einquartieren und dieses Ehepaar ist praktisch machtlos dagegen, weil die verstehen sich selbst gerade nicht so gut, es kriselt ein bisschen in der Ehe und die können nicht richtig in einer Front auftreten und die Leute des Platzes verweisen. So nisten die sich immer mehr ein und dann entsteht immer mehr Stress für die beiden und daraus dann auch viele witzige und aberwitzige Situationen. Und das schraubt sich dann hoch zu einem, ich will nicht zu viel verraten, aber ich möchte doch sagen, fulminanten Ende.
Das Klischee der deutschen Toskana-Touristen, das besteht ja auch immer noch, das Stück, ich weiß nicht genau, von wann es ist, aber...
Anfang der 80er, ich glaube 83 oder so, aber genaues Jahr weiß ich jetzt gerade
nicht. Da hat sich nicht viel geändert eigentlich, oder? Ist das so ein bisschen Bildungsbürger oder...
Ja, genau.
Woher kommt das?
Das ist, glaube ich, ein ein Italienbild der Deutschen, das sich so über Jahrhunderte eigentlich gebildet hat. Also das fängt ja an mit Goethes Italienreisen und das einfach als Nationaldichter dann zum Kanon gehörte. Also und da hat sich dann ein Italienbild, dieses Italienbild der Renaissance und so, dieses verklärende Bild eingenistet und dem streben halt viele des deutschen Bildungsbürgertums strebt dem nach. Und so, es gibt ja auch diese sogenannte Toskana-Fraktion in der Politik. Seit, ich glaube, den 90ern gibt es diesen Begriff für linksliberale Politiker wie eben Fischer, Otto Schily damals, Schröder, die alle Urlaub in der Toskana gemacht haben und diesen Lebemann dargestellt haben und Genuss zugeneigten Lebemann nach die Revolution also schon viele Jahre hinter sich gelassen haben und jetzt inzwischen sehr saturiert geworden sind. Übrigens, kurze Anmerkung, saturiert ja auch der Wortstamm von Satire.
Wow. Und zumindest gibt es nochmal ein Szenario, internes Battle?
Dann? Jetzt habe ich richtig eine Gänsehaut bekommen.
Um was?
Um was auch immer, ja. Um die Bonmots. Woran denkt ihr zuerst immer sofort, wenn ihr Toskana hört? Poppt da auch dieses Bild auf?
Hügel, Zipfessen. Ich denke eigentlich mehr an die Landschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war halt auch bei meiner Abifahrt da. Das war vielleicht ein anderer Kontext als deutsches Bildungsbürgertum.
Weißt du nicht, dass du in Rimini wart und du warst einfach so betrunken, dass du dir hast erzählen lassen, es sei die Toskana?
Kann sein, keine Ahnung.
Und als Schüler guckt man auch nicht auf Zypressen und Hügel eigentlich, oder?
Ja, doch, morgens dann mit Kater. Wenn die Sonne aufgeht, ist schon sehr malerisch.
Es ist ja wirklich eine schöne Landschaft. Also es ist immer sehr malerisch da. Ich war nur einmal da für eine Woche, aber...
ich wollte gerade sagen, kam sehr verträumt.
Man kennt ja die Bildbände und so.
Dieser verklärende Blick auf die Landschaften, der ist auch bei euch da.
Ja und auch auf die Kunst und das ganze Renaissance-Gedöns, Florenz und so. Das ist ja schon... wichtig auch für unser Kunstverständnis und so. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Neid, weil diese Renaissance-Kunst ja die Nordseite der Alpen eigentlich nicht erreicht hat. Wir haben ja eine lange Zeit im Mittelalter verharrt. Und es war, glaube ich, alles sehr braun und sehr grau. Und da unten war alles sehr gelb und sehr blau. Und es hat geduftet nach Rosmarin und so. Und hier immer nur Matsch und...
Das sind schon Bilder, ja, starke Bilder, die dann da aufkommen.
Ja, aber also so, ich meine das auch relativ ernst, tatsächlich.
Man muss auch dazu sagen, dass der Autor des Stücks jetzt ja die Toskana auch nicht aufs Korn genommen hat oder die Leute, die da Urlaub machen, weil er hat ja selber ein Ferienhaus in Toskana und hat da sehr viel Zeit verbracht. Also es ist schon, das zeichnet aber auch das ganze Stück aus, dass diese Charaktere sind jetzt nicht nur Witzfiguren oder überzeichnete Karikaturen, über die man sich dann nur noch lustig macht, sondern das sind schon auch noch echte Menschen, die halt dann so ein bisschen liebevoll quasi aufs Korn genommen werden.
Robert Gernhardt, du hast ihn gerade angesprochen, eine Humorspeerspitze, einer, der mit Worten umgehen konnte, Titanic mit Autor mitgegründet hat auch.
Ja, genau.
Also Satiriker, Literat.
Was, wichtige Figur durchaus.
Genau, ja, was zeichnet ihn besonders aus?
Also ich würde jetzt sagen, dieses Nebeneinanderstellen von Hochkultur und von, also wirklich viel Wissen über, er war ja zu großen Teilen Lyriker, viel Wissen über Lyrik und Literatur und aber auf der anderen Seite dieses komplett Profane und Alberne und Absurde und in dem Sinne eigentlich auch ein Volksdichter, also so in dem, ist natürlich ein Begriff, der nicht im Deutschen nicht so, der vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist, aber jetzt vielleicht so im englischen Sinne oder so einfach Dichter für das Volk, für die einfachen Leute, für nicht für die Mächtigen oder für den Adel oder so.
Oder die intellektuelle Elite.
Oder die intellektuelle Elite, genau. Und macht halt irgendwie beides, er stellt beides nebeneinander, das Profane und das Hochkulturelle.
Hat das einfache Volk Gernhardt wirklich entdeckt?
Naja, als Lyriker wird man, glaube ich, in Deutschland erstmal nie entdeckt. Also es gibt Goethe, Schiller, das muss man kennen, wenn man irgendwie eine humanistische Bildung durchlitten hat, und dann hört es eigentlich schon auf. Also man wird nicht Lyriker, weil man denkt, ich will mir eine Yacht kaufen oder so.
Das ist, da kriege ich all die Frauen.
Da kriege ich all die Frauen und das Geld und so. Das passiert natürlich nicht. Aber ich glaube doch, dass der so in der Tradition eines Wilhelm Busch und so steht, also einfache Verse, sehr reimbetont, und dass viele Leute mal ein Gernhardt-Gedicht gelesen haben oder davon gehört haben, ohne zu wissen, dass es von Gernhardt ist. Also wenn man mal das Werk durchstreift, da erkennt man, da findet man viele Sachen wieder, die man schon mal gehört hat. Und für einen Lyriker in Deutschland, glaube ich, hat er schon eine unfassbare Popularität erreicht. Also da kennen ihn bestimmt 3 oder so.
Und die Sprache im Theaterstück, da reimt er ja sicher nicht.
Oder dort auch. Also es gibt Passagen, die auch gereimt sind.
Er nimmt auch viel aus seinen anderen Werken mit auf und verarbeitet die im Stück. Und allein vom Stil her, also ich persönlich finde den Text sehr stark. Also der ist einfach sehr gewitzt und auf den Punkt gebracht mit sehr einfachen Mitteln, aber trotzdem wirksam. Und ja, also allein oder bei vielen, vielen Theaterstücken funktioniert es nicht unbedingt, dass man sie nur liest und das dann direkt vor Augen hat, aber ich fand gerade die Toskana-Therapie hat wunderbar auch einfach als Lektüre funktioniert.
Macht ihr das dann auch als gemeinsame Lektüre noch? Wie seid ihr da eingestiegen dann? Oder kommt jeder schon zur ersten Probe und kennt schon seinen Text?
Nein, der Nils hatte ein Buch und das hat dann so ein bisschen die Runde gemacht über mehrere Monate und alle haben sich drum gerissen. Ja, und jeder hat mal ein bisschen reingelesen. Diejenigen, die sich angesprochen gefühlt haben, haben dann quasi weiter bei Nils nachgehakt und die anderen haben es einfach dabei belassen.
Also dann hat sich so mehr oder weniger die Rollenauswahl dann auch selber von selber ergeben?
Na, die Auswahl habt dann noch, also wer dann welche Rolle spielt, die hab dann ich noch gemacht, was ich nicht gedacht hätte, dass das so kompliziert ist, weil man also wie am Reißbrett ständig rum und dann kennt man ja die Leute und dann weiß man, ja, der kann das besser und der andere kann das besser und dann gibt es dann noch so Faktoren wie Alter, also dass irgendjemand, der im Stück älter und höher gestellt ist, dann dass man nicht alles mit Maske machen kann und da gibt es einfach unglaublich viele Sachen, die man beachten muss und
auch politische Faktoren.
Nämlich?
ich habe ja jetzt die Regie beim zweiten Stück und das ist das letzte Einhorn. Und da gab es dann die Rolle, das Einhorn zu besetzen. Und da waren natürlich alle Frauen im Ensemble. Ich will das Einhorn sein! Und ich habe dann erstmal eine Woche lang quasi keine Anrufe mehr entgegengenommen und meine Haustür immer 2-mal abgesperrt, und bis ich dann die Rollenverteilung rausgegeben habe. Und dann hatte ich nur die Hoffnung, dass es über mich hinwegzieht, dieses Gewitter. Weil es klar ist, kann ja dann nur eine werden und dann sind 5 enttäuscht. Ja, das war.
Ich kann zum Beispiel aus der Rollenverteilung Folgendes erzählen. ich darf das hoffentlich. Also der Harald ist ja zum Beispiel Viktor und Viktor ist in dem Stück und in meinem Kopf so ein Lebemann gewesen. Und ich sag mal so, der Harald war vor einem halben Jahr oder so ein sehr barocker Typ. Also er ist wahnsinnig sportlich geworden. Das ist, muss man so sagen. Und als ich mir den Harald als Viktor vorgestellt habe, da war er eben noch dieser barocke Typ. Und jetzt ist er einfach so sportlich geworden über die Zeit. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich konnte, aber muss man halt.
Jetzt sitze ich hier fest, oder?
Ja, muss man halt mit.
Du meinst, er hat trainiert für die Rolle?
Ja, er hätte ja für die Rolle, hätte ja eigentlich in die andere Richtung trainieren müssen. Aber ich meine, ich verstehe das ja auch. Das ist ja, ich habe da keine, das ist in dem Sinne überhaupt kein Vorwurf. Nur, hättest du einfach mal noch ein halbes Jahr gewartet.
Du hättest doch einfach was sagen können, Nils.
Ja, ich habe mich nicht getraut, ich habe gedacht, ich will deinem Glück nicht im Wege stehen.
Ja. Wir können ihn ja auch einfach in ein Fatsuit stecken.
Haben wir das Geld dafür?
Ja. Moment, ja. Nein. Wir sind natürlich ganz arm und brauchen Spenden.
Ich überspiele das einfach.
Genau, du spielst einfach dicker.
Ja. Ja, aber das sind so die Sachen, die man sich unter anderem, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man die Rollen verteilt.
Gruppendynamische und auch sonstige entwicklungspolitische Prozesse, Persönlichkeitsentwicklungspolitik.
Das ist unfassbar stressig.
Naja, aber man muss also auch schon sagen, dass eigentlich so richtig böse ist eigentlich niemand, wenn er eine Rolle nicht kriegt. Ja, vielleicht grummelt man dann kurz mal einen Tag, aber im Endeffekt gönnt jeder jedem die Rolle, weil das Persönliche über dem Künstlerin steht. In unserer Gruppe vielleicht?
Ja,
bei mir
ja
nicht.
Okay, aber es ist ja auch jedem so ein bisschen klar, dass er vielleicht auch mal Regie macht und dass das alles auf ihn zurückfällt, was er davor der Regie angetan hat. Deswegen, keine Ahnung. Also ich denke, dass es ein Punkt ist, dass wir halt ständig wechselnde Regie haben und dass die aus dem Ensemble immer wieder kommt und dass deswegen die Perspektive einfach nicht ganz so hierarchisch ist und extrem, sondern alles mehr so ein bisschen Kuddelmuddel.
Organisch und ja. Na, man kann sich dann reinversetzen auch in die, in den oder die gegenüber. Wie hast du dich dann auf deine Rolle vorbereitet? Der Victor, der amerikanische Poet, der sich eingenistet hat in diese Villa?
Also schon beim Lesen fand ich eigentlich die Rolle sehr sympathisch. Er spielt trotz seines Alters mit sehr viel Energie und das ist irgendwie auch so mein Stil. Was ich früher auch nicht wusste, aber irgendwie hat sich das so ergeben. So über die letzten Stücke habe ich gemerkt, dass doch immer so Rollen mit viel Energie mir irgendwie stehen. Und dann ganz viel durch Ausprobieren. Also den Text in die Hand einfach genommen, auf die Bühne gestellt und einfach mal angefangen. Immer dem Nils was angeboten. Findet er das gut, findet er das gut. Und dann wird da aus 8 verschiedenen Versionen immer das Beste rausgepickt und dann zu dem zusammengeschustert, was dann am Ende übrig bleibt.
Herr Regisseur? Kommentare?
Ja, nee, stimmt. Also so ungefähr läuft's ab. Ja, kann ich nichts.
Ja, also der Nils gibt natürlich halt auch immer Input. Also es kommt nicht alles von einem selber. Aber das ist halt so ein Hin und Her. Wie so ein Ballspiel einfach.
Und warum diese energetischen Rollen, also mit Dynamik, warum glaubst du, steht dir das oder was liegt dir daran?
Ich weiß nicht, ja, man kann so schön toben auf der Bühne. Ja, im Hörsaal kann man nicht so toben. Und dann tut das mal ganz gut, ein bisschen mal die Stimme lauter, ein bisschen rumspringen und so. Das macht auch immer Spaß.
Und wenn du jetzt so nochmal an die Essenz deiner Figur rangehen würdest, was bleibt da übrig bei dem Victor?
Also, der Victor ist per se eigentlich schon ein sehr, sehr belesener Typ. Und ist, glaube ich, sehr intelligent, aber er lässt das nicht so rüberkommen. Er ist gerade im Stück sehr passiv-aggressiv und einfach nur nervig und aber gleichzeitig auch gewitzt für manche im Stück und für andere einfach nur ja, am besten den Hals umdrehen. So. Genau, ja, und einfach dieser Gegensatz zwischen, was ist da wirklich dahinter, weil also alle, die Witze von ihm fußen auch etwas, die sind nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern haben irgendwie wirklich einen Unterbau, der irgendwie Referenzen auf alte Stücke, ich sag King Lear zum Beispiel oder sowas, hat, genau, und ja.
Aber nicht unbedingt eine Sympathieträger oder Identifikationsfigur?
Auch ich denke, das hängt einfach von dem Zuschauer selber ab. Da manche werden ihn, glaube ich, sehr nervig finden und andere sehr witzig.
Kannst du mal ein Beispiel geben aus dem Fundus?
Oh, ich will irgendeine so ungern spoilern. Okay, ich versuche mal. Wisst ihr, wie man in Bolivia sagt von die Titicacasee? Der ist geteilt zwischen Peru und Bolivia. Und in Bolivia sagen sie, die Titi ist für Bolivia und die Kaka ist für Peru.
So ein Geografiewitz, aber der amerikanische Slang, der... Den hast du ja auch dazu antrainiert, der war schon klar, dass der...
Ja, doch, da muss man sich irgendwie... Also, der ist jetzt auch nicht so straight bei mir. Ich glaube, wenn ein echter Amerikaner zu mir kommen würde, würde er sich denken, was macht er da? Aber zum Blenden reicht's.
Ja, da kommt er ja auch entgegen, dass der Victor die Hälfte des Stücks eigentlich besoffen ist. Und da laufen dann quasi so verschiedene Faktoren auf der Zunge zusammen.
Diese Hemingway-Dublette.
Ja, genau.
Wie es im Stück heißt.
Gucken wir uns nochmal das Ehepaar an. Die
ja.
zwei sind hilflos angesichts der Zustände.
Die sind hilflos angesichts der Zustände und angesichts ihrer Beziehung. Die haben also, da geht es auch sehr viel im Stück drum, die haben größere Kommunikationsprobleme, wie das häufig der Fall ist, ja, auch im Alltag bei uns so. Deswegen können die sich nicht wirklich einigen und können eben keine gemeinsame Front gegen diese Eindringlinge aufbauen. Ja, und im Zuge dessen werden die halt gezwungen, über ihre Beziehung und ihre Art miteinander zu reden, nachzudenken. Und ja, da auch darum geht es im Stück. Und ja, was mir auch noch sehr gefällt, ist also dieses Bildungsbürgertum, diese Klasse ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber diese gesellschaftliche Schicht, die da dargestellt wird, das finde ich auch im Hinblick auf Tübingen eine sehr schöne Referenz, weil ich glaube, dass es viele, die Nähe zur Universität und die Nähe zur Bildung und dann doch gut gestellte, gut situierte Leute, ich glaube, dass es da viele Referenzen auch oder viele zum Tübinger Publikum und zur Tübinger Einwohnerschaft gibt.
Die also, denn sich sowas auch angucken, die dann auch über sich selber lachen können?
Das wollen wir hoffen, dass sie kommen. Also sie sind alle herrlich, wenn sie im Franzviertel wohnen oder
ich wollte gerade sagen.
Dann sagen wir mal auf dem Österberg. Sie sind herzlichst eingeladen, sich das anzugucken und den Blick von Gernhard auf diese auf eigentlich sich selbst dann ja zu genießen. Immer mit einem, das habe ich von Anfang an gesagt bei dem Stück, das ist zwar eine gute Beobachtung, eine satirische Beobachtung dieser Leute, aber es ist immer, also mit einem liebenden Blick, das ist nicht, dass sie bloßgestellt werden, ausgezogen werden und niedergeprügelt werden, sondern das ist sozusagen der Bildungsbürger in uns allen, der dann doch irgendwo auch schlummert.
Wie habt ihr die toskanische Villa in die alte Anatomie versetzt? Wie macht ihr Bühnenbild, auch Kostüme, Maske, was gibt's da alles?
Pflanzen und Steine, das ist so das Hauptding. Da muss man mal gucken. Also noch ist es nicht aufgebaut, das wird heute Abend anfangen mit dem Aufbau. Und da wollen wir mal gucken. Also, aber die Hauptlinien sind Pflanzen grün und Sandstein.
Wir haben ja jemanden vom Fach.
So wie man sich das...
Die Asservatenkammer der Landschaftsgärtnerei.
Plündert. Ein Bagger in die alte Anatomie. mal abrütteln und so. Nee, ja genau, so ungefähr. Also stelle ich mir das vor. Und dann, was war noch die Frage?
Ja, Bühnenbild, das war das eine, aber der Rest ist ja dann auch noch, hier geht man casual, dieser genau. Khaki Freizeitdress oder...
Ja, es muss also so ein bisschen, ich hätte es gerne ein bisschen referenziell an die 80er, dass man das in der Mode, dass sich das in der Mode widerspiegelt, was vielleicht zurzeit auch gar nicht so schwer ist, weil es gibt ja wieder modisch so ein 80er-Revival, aber es gibt so kleinere Sachen, die so kleine Details, die ich sehr mag. Ich weiß gar nicht, ob die dem Zuschauer dann auffallen werden. Deswegen kann ich sie aber auch nochmal sagen, dann kann man gleich das danach suchen. Zum Beispiel digitale Armbanduhren oder so, die zieht ja eigentlich... sind ja selten gesehen heute. Die waren in den 80ern sehr groß. Und dann werden die Hierarchien in den Kostümen ausgedrückt.
Wie macht man das?
Ja, indem man also den Jüngsten, den Hipster sozusagen, den künstlerisch angehauchten Hipster in Espadrillos auftreten lässt und mit eben dieser Digitaluhr und dann werden die Uhren ja, je nachdem wie die Hierarchie steigt, werden dann immer größer und der Größte in der Hierarchie ist, Bergmann, also Thomas spielt die Rolle des Bergmann,
natürlich.
Des alten Freundes, des einzigen Gastes, der dort von Karin und Gerhard gern gesehen wird in dieser Villa. Der muss dann irgendwie einen Anzug oder ein Polohemd oder so, muss man mal gucken, eben tragen. Und so versucht man das dann zu machen.
Dann stell doch dich mal vor, Bergmann. Was bist du für einer?
Ich bin quasi erst in der zweiten Hälfte des Stücks dabei und schlage quasi in diesem Ferienhaus auf. Wie gesagt, als einziger, der tatsächlich eingeladen wurde. Und da ist quasi dann schon alles relativ apokalyptisch da drin. Und ich schaue mir das dann an und meine Rolle ist im Wesentlichen dann... nur mit dem Publikum zusammen das von außen so ein bisschen zu betrachten und zu denken, wie konnte es so weit kommen? Was ist hier schiefgelaufen? Und ja, natürlich ist es auch ein bisschen witzig, dass ich dann von denen allen sozusagen der Oberpumba bin, weil ich tatsächlich wichtig bin und bei einer Zeitung arbeite als Chefredakteur und ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich überlege schon die ganze Zeit, was ich jetzt rauslassen kann, ohne dass es spoilert. Schwierig, weil ich halt erst in der zweiten Hälfte bin.
Ja, aber so schlimm ist es, glaube ich, auch nicht, ne? Wenn man da ein bisschen nochmal ein Gefühl dafür kriegt, was alles passieren kann in diesem Stück, dann ist es ja gesprochen auch nochmal anders als gespielt.
Ja, und es gibt also einen Twist, der wird großartig, das muss man dazu sagen. Wie in jedem guten Stück gibt es am Ende, wie schon gesagt, ein fulminantes Ende.
Wie ein Christopher Nolan-Film, oder?
Ja, Christopher, Batman. Mhm. Ah, ja. Es ist eigentlich ist es wie Batman.
Nur ohne Explosionen.
Nur ohne nur ohne Batman.
Aber mit Bergman.
Bergman, genau.
Bergman. Und du bist dann quasi
so Gegenpol
zu allen anderen?
Ich habe eine sehr passive Rolle. Also ich gucke mir das alles nur an. Die Rolle ist mir auch extrem leicht gefallen, weil ich schlapp quasi rein, gucke mir das alles an, leider ein bisschen mit und dann gehe ich mir mehr oder weniger wieder und das ist dann auch gar nicht so gespielt, weil das ist tatsächlich ein bisschen schmerzhaft, zum Beispiel diesem Pärchen dazu zu gucken, wie sie permanent aneinander vorbeireden und so passiv-aggressiv umeinander rumschleichen und dann gibt's, was halt auch sehr schön karikiert wird, finde ich, dieses Möchtegern-Weltoffene, was da auch so auf die Schippe genommen wird. Die wären alle gerne furchtbar liberal, diese beiden, aber in der Realität ist es dann halt doch schwer, weil dann halt doch Streitthemen aufkommen, wie welches Brot jetzt zuerst gegessen werden muss, weil es ja schon älter ist und das wird dann alles dann doch sehr kleinlich auf einmal und das ist halt witzig zu sehen, wie sie in diesem selbstverschuldeten Gefälle strampeln. Es zwingt sie auch niemand weltoffen zu sein, sie könnten ja auch einfach sagen, nö, da haben wir keinen Bock drauf, aber dieser Selbstanspruch ist halt da und daran arbeiten die sich auch so ein bisschen ab.
Genau, und sie arbeiten sich auch in diesen typischen akademischen Themen ab, was für ein Medium ist Foto und wie gefährlich ist das Foto und funktioniert eine Geschichte, was für eine Art von Fallhöhe braucht das? Man hat diese ganzen Begriffe und Diskussionen, die man eigentlich aus dem akademischen Kontext kennt, wo man mitreden kann, wenn man das einmal gehört hat, aber dann oft scheitert, wenn es wirklich in die Tiefe geht. Es geht viel um Scheitern, um Scheitern an selbstgesetzten Idealen in dem Stück.
Scheitern als Chance oder Scheitern auch als Abgrund?
Das möchte ich jetzt nicht beantworten, weil es doch spoilern würde, glaube ich.
Liegt ja auch im Auge des Betrachters dann immer wieder.
Ja.
Von Robert Gernhardt hat Nils jetzt noch ein Sonett gegen Sonette.
Ein Sonett gegen Sonette. Das heißt Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs. Und es geht folgendermaßen. Sonette finde ich sowas von beschissen. So eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen, dass wer Sonette schreibt, das wäre den Mut. Hat heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir in echt den ganzen Tag versauen. Ich hab da eine Sperre und die Wut. Darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will's echt nicht wissen. Ich find Sonette unheimlich beschissen. Schön, oder?
Ja, also auch mit Hochachtung vor dem Genre.
Ja.
Aber natürlich trotzdem dagegen.
Genau. Das Profane neben das Hochkulturelle gestellt.
Also das quasi Stück sozusagen wieder kondensiert in klein.
So ein bisschen wie Shakespeare, also ja auch der Meister der Sonette, den wir also theaterintern die Pippi Langstrumpf der englischen Tragödie nennen, weil er so frech war.
Ja, wir alle.
Weil er so ein Frechdachs war.
Aber die sind doch gerade wieder hoch im Kurs, oder? Diese Sonette insgesamt, ne? Man liest das doch jetzt wieder, oder
ist
nicht?
Ist das so?
Ich dachte gerade, die Sonette von Shakespeare sind jetzt wieder auch vielleicht mit irgendwelchen Jubiläen.
Das ist vielleicht der Punkt, wo wir so eine Bankrotterklärung machen müssen. Ich glaube nicht, dass einer von uns besonders gut integriert ist in die Poesie-Szene Deutschlands.
Ja, müssen wir auch nicht vertiefen. Wir machen ja,
war irgendein Geburtstag oder so von Shakespeare?
Todestag.
Letztes
Shakespeare
vielleicht.
Ist tot?
Gab's den überhaupt?
Das, ja.
Man weiß es nicht, ne?
Wenn es lange genug her ist, ist das immer eine valide Frage.
Ich dachte, das wäre ein Film von Roland Emmerich, oder? Roland
Emmerich. Aber die Pippi Langstrumpf, die gibt's wirklich.
Die gibt's wirklich, genau. Also
Theaterintern.
Nee, also Shakespeare ist die Pippi Langstrumpf der englischen Tragödie, weil wegen so Frechdachs und so. So wie Pippi Langstrumpf. Solche Momente gibt es übrigens auch viele in dem Stück.
Das war jetzt nur ein Exempel, also.
Momente des Scheiterns, also wo man sich was aufbaut und das bröselt dann so zusammen. Wie die Zeit den Sand hinfortspielt.
Das ist ja auch wichtig für das Publikum, dass es die Katharsis hat, wenn es anderen beim Scheitern zugucken kann.
Eben, ich finde auch, das muss man auch mal so stehen lassen können.
Also, darf ich eins ganz kurzes zum Scheitern von Robert Gernhardt? Ganz kurz,
da
hat mich ein Ensemblemitglied drauf
gebracht. Wir können jetzt Robert Gernhardt auch noch bis zum Ende der Sendung für uns machen.
Vier Zeilen nur. Es heißt Versagensangst. Ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits so manchen Reim zu Schanden.
Sehr schön. Na, jeder hätte es von uns besser gewusst, aber nicht gekonnt.
Das kann Lyrik, das kann Lyrik. Was ist Lyrik? Links bündig, rechts flatternd.
Auch rein optisch, ja. Wobei die neuen jungen Lyriker machen da auch ganz andere Sachen.
Stimmt, ne? Die waren mit so Satzzeichen und so teilweise nur, ne?
Nur klein geschrieben.
So sind sie. Man nennt sie ja auch, die neuen Lyriker nennt man ja auch die Pippi Langstrumpfe der neuen Lyrik.
Du bist wie so ein Hund mit dem Knochen.
Weil es so Frechdachse sind.
Ja. Kannst du mir das nochmal erklären?
Spät nach der Sendung. Okay.
Vielleicht nochmal den Therapieaspekt zu klären, ohne dass man dann spoilert. Ne? Aber diese Scheitern, aber auch diese quasi dieses Umlagern oder diese Gegensätze, sowas kann ja alles auch therapeutisch sein. Oder würdest du nochmal einen anderen Therapieansatz in diesem Stück auch finden?
Das ist jetzt tatsächlich schwer zu sagen, ohne was zu spoilern. Also da ringe ich jetzt noch um, fällt euch da was ein, wie man das
generell ist es so, wenn man Fehler an anderen Leuten sieht, dann ist es natürlich leichter, die anzunehmen als Fehler und dann vielleicht sich zu überlegen, was man da besser machen könnte. Und insofern ist Theater natürlich immer therapeutisch, weil dann, wenn Menschen quasi so karikiert werden, weil dann das Publikum zwar mitlachen kann, aber vielleicht dann auch der ein oder andere eine Idee mit nach Hause nimmt, was er in seinem eigenen Leben anders gestalten könnte. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Grund, warum wir das Stück ausgesucht und aufgeführt haben, aber es ist natürlich auch ein sehr schöner Seiteneffekt, den wir gerne mitnehmen.
Ja, doch, auf jeden Fall auch, wenn man die Perspektive des Publikums mit einbezieht, ist das auf jeden Fall, die auf Karin und Gerhard gucken und ihr Scheitern und ihre kommunikativen Sackgassen erkennen, dann ist es auf jeden Fall so für die beiden Protagonisten auf der Bühne. Hat es auch etwas Therapeutisches, aber da würde ich mich jetzt wirklich scheuen, was zu sagen, weil...
Und für euch dann? Dann nimmt man eben auch das Ensemble noch mit dazu, was... therapeutischer Ansatz des Regisseurs?
Für mich hat es was gebracht. Davor war ich relativ ausgeglichen und jetzt bin ich ein komplettes Nervenbündel seit ein paar Wochen. Also insofern super.
Also jetzt kannst du eine professionelle Therapie. Jetzt kriegst du eine verschrieben.
Danach brauche ich
jetzt kriegst du eine verschrieben. Jetzt muss ich nicht mehr selber zahlen.
Ja, jetzt kriegst du das auf Kasse, genau.
Sehr gut. So haben alle was. So ist wenigstens ein wenig etwas gewonnen.
Auch die Krankenkassen, ja.
Ja. Der Wertschöpfungskette.
Und für euch, als, ja, wir hatten es ja, dieser Theaterspiel als Therapie sozusagen, ist da auch was dran?
Also auf jeden Fall. Also vielleicht nicht wirklich so als Therapie, aber dass es positive Effekte hat auf einen und sehr gut wirkt. Also man fängt einfach mit einem Nichts an, wenn man hat nichts auf der Bühne und innerhalb von 3 Monaten wie so eine kleine Skulptur haut man das alles in Form und hat dann quasi am Ende 2,5 Stunden durch choreografierte Zeitvertreib für andere Menschen. Und wenn die dann natürlich kommen und sagen, hey, das ist mir gefallen oder das ist mir aufgefallen im Stück, und dann tut das natürlich gut auf jeden Fall und schweißt sehr stark zusammen.
Balsam für die Seele.
Ja, genau.
Und man lernt tonnenweise Soft Skills. Also das ist... Das ist, also dafür ist es ein sehr einträgliches Hobby. Wenn ich überlege, was ich alles daraus geschöpft habe für Reden halten, Vorträge machen, Projektmanagement, was weiß ich, alles Mögliche. Es ist unglaublich, weil man halt wirklich...
Immer mal den Kinski machen, irgendwie beim Bewerbungsgespräch.
Ja, oder genau, so, genau. Zum Beispiel, wenn man merkt, es läuft schlecht und dann einfach mal auf den Tisch tanzt und Affenlaute macht und so als Theaterübung, das ein bisschen aufzulockern. So adäquate Reaktionen eben. Nein, aber ich weiß nicht, es ist insofern halt ein krasses Hobby, weil man ein halbes Jahr auf einen Punkt zuarbeitet und wirklich auch viel Energie und Zeit reinsteckt. Ich habe mal überschlagen für so einen Projektantrag, den wir bei der Stadt gestellt haben, wie viele Freiwilligenstunden wir da reinpusten und da kratzen wir an der 2000er-Grenze und so. Das ist schon, wenn man sich das so klar macht, das habe ich vorher nie, dann steht man schon so davor und denkt, Und das ist dann halt alles nur für 5 Tage, in denen das dann aufgeführt wird.
Und es fängt halt bei Technik an. Also man sagt mal, eine Theatergruppe, ist halt Text und auf der Bühne spielen, aber da hört es dann nicht auf, es geht weiter. Also Technik selber, Sound selber, Marketing selber, Vorverkauf, Karten, Drucken, Produktion, alles.
Flyer, Plakat.
Selber halt. Und da lernt man, ja, wie Thomas gesagt hat, einiges dazu.
Ganz schön großer Aufwand und du hast eben gemeint, Zuschussanträge, wie trägt sich das? Ihr investiert quasi komplett eure Freizeit, aber Technik und so weiter kostet ja auch echt Geld, der Flyer und so weiter. Die Miete kriegt ihr vielleicht erlassen von der Anatomie.
Also bisher war es immer so, dass wir uns durch die... Ja, genau, Miete zahlen wir keine, das ist deswegen auch nochmal ein Dankeschön, das ist wirklich eine große Hilfe. Und bisher haben wir das immer über die Einnahmen finanziert. Also als ich noch neu dabei war, hatte die Theatergruppe noch wenig bewegliches Einkommen tatsächlich auf der hohen Kante. Das heißt, die Leute haben immer vorgestreckt und dann darauf vertraut, dass Leute sich das auch tatsächlich danach noch angucken wollen und dass dann wieder reinkommt, das Geld. Irgendwann war es dann an dem Punkt, dass wir genug Geld hatten, um zumindest mal einen kompletten Flop zu finanzieren quasi. Also dass dann einmal ein Stück hätte einfach keiner kommen können, theoretisch. Und das wären wir auf null gewesen. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich auch immer so ein schönes Plus am Ende von einem Stück haben und dann auch Geld spenden an andere Vereine und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt ein e.V. gegründet, das ist auch neu. Es ist halt so, wenn man dann längere Zeit dabei ist, dann kriegt man irgendwann so verrückte Ideen. Hey, wir könnten auch ein richtiger Verein werden und alle erstmal so, was, nein. Und dann wird es irgendwann ein Selbstläufer und ach, schön. Und haben jetzt einen Projektantrag gestellt bei der Stadt Tübingen. Shoutouts zum Kulturdezernat der Stadt Tübingen. Da liegt er nämlich gerade.
Auf den Zuschuss für konkretes Stück? Oder?
Genau, jetzt das war jetzt für das Einhorn haben wir das gemacht, weil da ja auch, das ist ja ein Fantasy-Stück, das heißt, da ist relativ viel Aufwand mit Technik und Licht und Ton und vielleicht Nebelwerfer und was weiß ich. Und am besten so, dass man die Schauspieler auch nicht mehr sieht. Und ja, deswegen haben wir dann gedacht, da würde es sich eigentlich mal lohnen, das mal auszuprobieren, wie gut es funktioniert.
Wann spielt er das?
Das ist vom 1. bis 5. Februar.
Dann kommt ihr nochmal wieder im Januar hier ins Lokalmagazin. Und jetzt also 14. bis 18. Dezember die Toskana-Therapie. Theatergruppe Szenario präsentiert das Ganze in der alten Anatomie, jeweils ab 20 Uhr, 6 Euro Eintritt, ist ja auch noch human.
Ja, und ich glaube, da geht auch keiner drunter. Also wir sind, glaube ich, die billigste Theater.
Also auch die ganzen anderen. Wir
nennen uns auch den Aldi unter den Theatern.
Populär und billig, so machen wir das.
Es gibt ja schon noch einige andere Laien-Theatergruppen.
Das ist auch schön in Tübingen. Also die Theaterlandschaft ist ja sehr gesund und bunt. Und das ist auch wirklich, das merkt man auch. Also wir haben auch immer viele Zuschauer und das ist schon allein schon viel wert, weil ich weiß, dass es in anderen Städten nicht unbedingt so ist. Da muss man teilweise quasi Leute mit der Pistole in den Zuschauerraum führen, damit sie sich das angucken. Deswegen wollen wir auch vielleicht noch nicht so sehr über das Bildungsbürgertum in Tübingen lästern, weil die gehen nämlich tatsächlich auch ins Theater.
Die kommen auch zu euch. Die gehen nicht nur zum LTT oder zum Zimmertheater, sondern...
Dankenswerterweise, ja.
Auch die kommen. Also dann, toi toi toi.
Na? Vielen Dank.
Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Ja.